Oh, ich habe mich mal vorbereitet.
Naja, also Entschuldigung, du hast mich um 9 Uhr angerufen und hast gesagt, du, den Zettel mit meinen Notizen, die haben meine Kinder mitgenommen. Worüber sprechen wir nochmal? So war's.
Ich habe nachgearbeitet.
Okay. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche über die politischen Auf- und Abreger sprechen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Zurück aus dem Urlaub, braun gebrannt. Ein Wunder, was im Zimmer alles so passieren kann.
Sag mal lieber, welche Themen wir heute haben.
Wir wollen sprechen über die fragwürdige Subventionierung von Kulturschaffenden. Brauchen wir das alles überhaupt noch? Dann wollen wir über die Frage sprechen, ob Deutschland vielleicht weiblicher werden muss. Mhm. Blick auf Bundespräsidentinnenwahl. Mhm. Aber wir beginnen mit was ganz anderem, mit einem Hagelsturm, Sexismusvorwurf gegen den Ministerpräsidentkandidaten der CDU in Baden-Württemberg.
Manuel Hagel. Jetzt weiß ich mal, wie der heißt. Manuel Hagel. Ja, der heißt so.
Und das eine Woche vor der Wahl.
Ja, ich würde ja mal sagen, das waren jetzt 2% eher mehr nachher als 2% minus, wie die Grünen erwarten.
Glaubst du?
Also vielleicht sollen wir noch mal kurz rekapitulieren. Zoe Meyer, Bundestagsabgeordnete, gerade in dem Fall muss man also den Doktor gleich mit erwähnen natürlich. Dr. Zoe Meyer, Bundestagsabgeordnete der Grünen, entdeckt also zufällig, ganz zufällig, einen 8 Jahre alten Ausschnitt aus einer Talkshow, ich weiß gar nicht, wo das war. Hagel sitzt irgendwo mit jemandem anderen beim Bier und erzählt. 29 Jahre damals alt. Also er wäre gerade in der Realschule gewesen.
Als Wahlkämpfer.
Als Wahlkämpfer. Das erste Zitat fällt, das ihm um die Ohren fliegt. Es gibt schlimmere Termine. Ich würde sagen, ja, es gibt schlimmere Termine.
Er hat gesagt, 80% in der Klasse, 80% Mädchen. Ja. Dann kam schmieriges Grinsen und dann kam dieser Satz. Nur der Vollständigkeit halber.
Ich würde sagen, Altenheim, wo den Leuten das Gebiss aus dem Mund fällt, ist schlimmer. Also von, ja, es
mag
gibt
sein.
Schlimmere Termine.
Ja. Mhm.
So, und dann erzählt er, also da hätte ein junges Mädchen gesessen, Eva, mit, jetzt muss ich es korrekt sagen, braunen Haaren und rehbraunen Augen.
Ja.
Und dann habe ich immer weiter geguckt in diesen Clip und ich dachte, jetzt kommt das, was ihm jetzt vorgeworfen wird, dass er sexistisch oder wie ich im Tagesspiegel gelesen habe, widerwärtiges Taxieren eines Mädchens, wo er das weiß, allerdings die Tagesspiegel-Redakteurin, dass er widerlich sie taxiert hat, weil er war nicht dabei, also hat er im Zweifel ja nur rekapituliert. Also ich spule und spule weiter, es kommt nochmal nichts mehr. Das war's. Als er sagt über eine mutmaßlich 16-, 17-Jährige, die vor ihm war.
Nee, 17
die Eva
nicht.
Ist.
In der Realschule bist du maximal 16. Minderjährig.
Okay. Ich sehe schon, ich werde jetzt hier. Eiserne Hand von dir. Also, okay, also wir bleiben an den Fakten. Ich habe extra hier, siehst auch mich vorbereitet. Ne? Also, also
im Auto.
Braunes Haar, rehbraune Augen. Mhm. Großer Empörungssturm.
Ja.
Du merkst, ich kann das nicht ernst nehmen.
Ich merke schon. Ich bin gerade ein bisschen überrascht.
Ich meine, Sexualisierung von Minderjährigen. Ich meine, das trägt eine Partei vor, wie die Grünen, die Drag Queens in Kindergärten schicken. Ja. Und das normal finden. Ich will mal sagen, Leute, ich weiß nicht. Da komme ich nicht mehr mit.
Da hast du ein Argument, aber ich finde schon, also diese ganzen Rücktrittsforderungen und jetzt hier der deutsche Epstein, whatever, also solche Vorwürfe sind natürlich absolut
lächerlich. Das kam ja auch noch.
Ich weiß, das kam ja auch noch. In den sozialen Medien.
Das sei der Nährgrund, ja, auf dem also männliche Aggressivität und Sexualität wie Epstein möglich wäre.
Ja, das geht gar nicht. Das ist völlig übertrieben.
Braune Augen.
Nein, völlig übertrieben. Aber ich finde schon, dass man sagen muss, also ein 29-jähriger Abgeordnete, Politiker, sich so dumm ins Fernsehen zu setzen und sowas über Minderjährige zu sagen, das hat für mich ganz sehr schmierige Onkel-Vibes. Ganz extrem. Und ich sag dir ehrlich, ich war ja auch mal Teenager.
Ja.
Und genau solche Situationen, ich schwöre dir, hat jede Frau schon mal erlebt. Und es ist einfach eklig. Es ist eklig.
Und aber das zum,
dass auf, man kann sich ja da alles schon sein. Drüber aufregen
ja,
kann.
Aber nee, pass auf. Wir reden jetzt davon, dass es zum Wahlkampfthema gemacht wird. 2 oder 3 Wochen vor der Wahl. Ich weiß gar nicht, wann die da wählen in Stuttgart.
Am 8. März.
Und also man sich jetzt mit großer Empörung also so in die Brust wirft.
Das ist doch ein abgezockter Wahlkampf-Move. Ich habe die Grünen guerillamäßig fast schon gefeiert, obwohl ich die wirklich normal nie feiere. Aber 12 Tage vor der Wahl, wo der Özdemir gerade so ein bisschen aufholt, dann mit so einem Ding um die Ecke zu kommen, das ist ein Boss-Move.
Ich hatte das überhaupt nicht für einen Boss-Move, ja. Und Cem Özdemir hat das auch erkannt. Als das jetzt in dem sogenannten Triell ja, zur Sprache kam, der ist da überhaupt nicht drauf eingestiegen, weil das ist ein erfahrener Politiker, der weiß ganz genau, dass selbst im grünen Milieu es eine Reihe von Leuten gibt, die genau diese Fake-Empörung ja, spüren und sagen, da mache ich nicht mit.
Ich glaube, der hat deswegen relaxed reagiert, weil der Hagel sofort gesagt hat, war super Mist, meine Frau hat mir, als ich nach Hause kam, gleich die Haare gewaschen. Nicht die Haare, den Kopf. Also der hat es ja selber eingesehen und jeder fand das irgendwie, ich fand es eher so zum Fremdschämen.
Ja, das kannst du ja auch finden. Aber pass auf, aber nochmal, wenn wir jetzt anfangen, in alten Tweets rumzukramen, 8 oder 10 oder 12 Jahre alt, ja, und dann irgendwas finden, was der vor damals gesagt hat, oder wie gesagt, irgendwelche Ausschnitte in irgendwelchen Talkshows und das jetzt versuchen zu skandalisieren und uns dann ja gleichzeitig hinstellen und sagen, also die Politiker, die reden ja heute alle so roboterhaft, ja, also die sollen nochmal, wie heißt das so schön, Ecken und Kanten zeigen.
Ja,
also
aber
wenn du dich jedes Mal bei jedem Auftritt so kontrollieren musst, dass du dir gewissermaßen selber über die Schulter guckst und sagst, ich sag überall so ein Mädchen, das er erkennbar süß fand, die hatte also braune Haare und rehbraune Augen. Und dann geht das Gespräch ja auch schon weiter. Um Gottes Willen, das könnte mir nachher später mal, wenn ich Ministerpräsident werden will, ja, nee, ja als sexuelle Attacke ausgelegt werden.
Also ich verstehe, dass du das alles übertrieben findest, verstehe ich total. Nur du hast auch eine Tochter. Und ich kann dir eins sagen, das war, so wie du es erzählst, so war es ja nicht. Der saß da mit einem absolut schmierigen Grinsen und das war...
Das hat er immer. Das hat er immer. Was ist der? Der kommt von der Sparkasse. Das ist Manuel Hagel. Guck dir den heute an. Du findest den als Typ einfach komisch.
Auch das ist so ein klassischer, das sind genauso BWLer-Spacken, mit denen ich studiert habe.
Pass auf, das ist ja ein anderes Argument, dass du sagst, ich kann den gar nicht wählen, weil so wie der aussieht, ja, auch mit seinen Haaren und so weiter, das ist einfach nicht mein.
Ich würde ihn ja trotzdem vermutlich wählen, weil es das geringste Übel.
Wieso denn den Cem nicht?
Ja, weil der grün ist. Wenn der Cem eine andere Partei wäre.
Ach, der Cem? Den
finde ich auch in Ordnung.
Ist der Cem überhaupt noch in der Grünen Partei? Weil, also auf den Plakaten, wenn du durchs Ländle fährst, da steht immer nur noch Cem. Das Thema Grüne taucht doch gar nicht mehr auf.
Ja, vielleicht paktiert er jetzt mit Boris Palmer. Weißt du? Die machen ihr eigenes.
Ja, die machen ihr eigenes Ding.
Dann ist er vielleicht sogar wählbar.
Das ist übrigens bei mir ganz lustig. Ihr wählt ja auch jetzt demnächst in Pullach. Meine Bürgermeisterin,
ja. Ich hab schon
Susanna gewählt. Tausendfreund, habe ich mir auch aufgefallen. Also die ist überall auf den Plakaten. Mhm. In welcher Partei sie ist? Grüne, ist da irgendwie unter den Tisch gefallen.
Ach, die wählst du?
Ja, die wähle ich, na klar wähle ich die. Aber,
So, und jetzt haben wir 1000 Abonnenten weniger wegen Tier.
Ja, Leute, ich würde mal sagen, guck mal, das zeigt doch, obwohl jetzt ich das gar nicht so schlimm finde mit den rehbraunen Augen, mein Herz ist nicht nur ein kalter, schwarzer Klumpen. Ich will tatsächlich Susanna Tausendfreund.
Ja, das weiß ich schon, dass du da nicht so bist. Ja. Aber ich sag dir eins, dem Hagel, weil du gesagt hast, das bringt ihm 2 Prozentpunkte mehr. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es ihm weniger bringt. Kannst du dich noch an den Brüderle erinnern von
aber
der
klar.
FDP?
Ja, klar.
Der hat damals für die FDP war der Spitzenkandidat und hatte sich auch so ein Fauxpas geleistet, allerdings mit einer Nicht-Minderjährigen. Und die
das
FDP ist rausgeflogen.
Das war die Brüderle.
Aus dem Bundestag.
Ja, das lag jetzt nicht an dem Arm reiner Brüderle.
Das weißt du doch nicht.
Ja.
War das Zünglein an der Waage.
Wahrscheinlich. Das war die berühmte Hotelbar-Affäre, ja. Wo er zu einer Kollegin vom Stern sagt,
Sie füllen das Dirndl ganz gut aus.
Sie füllen das Dirndl auch ganz gut aus, ja. Blöder Spruch. Er hat sich entschuldigt. Pass mal auf, genau das Gleiche. Ist genau auf der Ebene. Er hat sich entschuldigt, wurde durch alle Talkshows, glaube ich, über Wochen ja gezerrt. Und ich mag mich täuschen. Ich glaube, die meisten können unterscheiden zwischen echter Empörung und sich jetzt eben so dahinstellen, ja, die Bühnenrampe und groß deklamieren, weil man auf den letzten Metern, weil der Wahlkampf nicht so richtig läuft, meint jetzt, so kannst du dem Gegenkandidaten nochmal ein Beinchen stellen.
Wie gesagt, ich finde das ein Boss-Move und ich finde, dass du in deiner Argumentation inkonsistent bist.
Zum ersten Mal.
Ja, genau. Wenn Jette Nietzert sagt, Silvester, wenn es irgendwelchen Männern die Hände wegspringt, ist das ganz gut, dann können sie keine Frauen mehr bekrapschen.
Ja, und?
Dann findest du das super und sagst hier, du bist für die Rebellen und wenn hier Dr. Zoe Meyer hier so einen abgezockten Wahlkampf-Move rauspackt, dann findest du es ganz schlimm.
Ich habe nicht gesagt, ganz schlimm. Das ist, was ich finde ganz wenige Sachen.
Du bist ja heute schon
schlimm,
ganz, du bist ja heute schon ganz zahm. Als wir gestern drüber gesprochen haben, dass wir über dieses Thema reden, saß ich in so einem Konferenzraum bei uns in der Redaktion und du warst auf laut, damit ich dich mitschreiben, damit ich mitschreiben kann. Auf jeden Fall haben die Kollegen im anderen Raum später gefragt, was denn los war, weil du so geschrien hast.
Geschrien.
Da bist du ja heute schon ganz abgeregt.
Ja, ich gebe zu, mich regt das auf. Mich regt das auf, dieses so ins obere immer moralische Fach greifen, ja. Diese Scheinempörung, diese ganze Scheinheiligkeit,
aber das kann wieder,
die also damit verbunden ist. Ich meine, wenn jetzt, wie immer natürlich, der dämlichste Take kam wieder vom Spiegel. Ich glaube, Frau Keck heißt sie, die sitzt da in Stuttgart. Also, das ist halt total mutig gewesen von den Grünen, das zum Thema zu machen. Also Hut ab vor dem Mut der Grünen, weil das hätte man ja gar nicht gewusst, wie das ausgeht.
Ach so. Ja, das weiß man natürlich immer noch nicht. Ich finde es aber ein bisschen fies, finde ich schon, denn die Grünen nehmen so jetzt das Scheinwerferlicht auch von den anderen Parteien. Der Spitzenkandidat der SPD in Baden-Württemberg liegen nur
der,
bei 10%.
Der Mann mit der Leberpastete.
Entenleberpastete. Der war im Wahlkampf bei der Tafel, hat da wieder die ganze Klaviatur, der Umverteilung
und Bürgergeld. Ja, und der Sozialstaat, ist, die Existenz des Sozialstaates ist gefährdet, genau.
Hm? Er saß sogar in der Kasse und Sekunden nach Ende dieses Termins wurde er belauscht oder zufällig gehört von Journalisten, dass er zu seinem Fahrer sagt, er soll doch mal rüber nach Frankreich fahren, zu dem Metzger XY und ihm dann ein Bild der Auslage schicken, damit er da ordentlich einkaufen kann.
Das also ich hab
sensationell.
Mein Kanzler war der Brioni-Kanzler Gerhard Schröder. Ich habe immer ein Herz dafür, wenn der Sozialdemokrat also nicht zum Fasten in den Keller geht, sondern auch also das schöne Leben entdeckt.
Aber dass es immer der Sozialdemokrat ist. Mit dem überbordenden Luxus.
Ja gut, das ist dieses ganze Protestantische. Das ist ja hier auch bei der Hagel-Geschichte. Gab jetzt auch einen Kommentar, wo war denn der? Funke-Gruppe. Also der hätte gar nicht richtig Reue gezeigt, der Hagel und so. Ich denke mir manchmal, Rolling Stones. Ist mir so in die Timeline gespielt worden.
Kommst du jetzt da drauf?
Ja, pass auf, wie heißt das Lied nochmal? Von denen. Little Queenie.
Singma?
I got the lumps in my throat when I saw her coming down the aisle. Oh, she's looking like a model on the cover of a magazine. Why, she's too cute to be a minute over 17. Also wer demnächst Rolling Stone hört, die Lieder verbreitet in Umlauf bringt, wird mit Aufrufen zu Reue und zum in sich gehen nicht unter 5 Funke-Gruppe Kommentaren bestraft. Ja, oder Billy Idol. Ich meine, das muss doch raus, sofort aus allen Diskografien, aus allen Katalogen. A Sweet 16.
Ich kenne nur hier 17, London.
Ja, pass auf, das kommt auch auf ganz, ganz, ganz oben auf die schwarze Liste.
Ja, vielleicht muss man da ein bisschen umdenken.
Demnächst holen wir dann noch Herbert Grönemeyer und Heino.
Wer weiß, was die gestehen haben.
Rehbraun ist die Haselnuss, Rehbraun bin auch ich.
Ich glaube nicht, dass du braun sein willst.
Du bringst mich nicht mehr dazu. Ich kann den Russen-Hagel-Skandal nicht ernst nehmen.
Ich kann mich dran erinnern, als wir Teenager waren und wir sind sehr viel Inliner gefahren in der Siedlung, ja?
Ja.
Und dann hatte da so ein älterer Herr immer gesagt, dass er das total schön findet, wie wir Teenager hier mit unseren Hüften wippen.
Pass auf.
Und da sind wir nach Hause gegangen und meine Eltern waren total erschüttert über diese Äußerung, weil das fühlte sich so schmierig und eklig an. Und ich kann jedes Teenager-Mädchen total verstehen, wenn die da ein Störgefühl hat und wenn andere Frauen vielleicht sieht, dass da so ein Beschützerinstinkt haben. Und ich finde, natürlich hat er nichts Schlimmes gemacht, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß und es ist gut, dass er sich entschuldigt hat.
So, Manuel Hagel war längst 29, das war nicht ein älterer Herr, der an der Seite stand.
Aber für eine 15-Jährige ist es ein alter Sack.
Ja, pass auf, okay, das ist das Nächste, was ihr erwartet. Der Auftritt von Eva. Ja, Eva mit den rehbraunen Augen, ja.
Das finde ich jetzt cool.
Die jetzt mal sagt, also wie sie sich als 16-Jährige damals vom Wahlkämpfer Hagel objektiviert gefühlt hat. Das ist der nächste Move. Der muss jetzt kommen. Eva muss jetzt auftauchen.
Wir suchen Eva.
Also Eva, melde dich bei uns. Ja, melde dich.
Vielleicht fand es Eva auch schlimm oder nicht schlimm, wir wissen es nicht.
Ja.
Aber lass uns noch über ein anderes Thema sprechen. Wir hatten ja 16 Jahre eine Kanzlerin. Man vergisst das immer. Und trotzdem gibt es so einen großen Schrei nach mehr Weiblichkeit in der Politik. Wir brauchen jetzt unbedingt eine Bundespräsidentin. Gilt Angela Merkel als Bundeskanzlerin nicht als Frau?
Ich weiß nicht, ob ich mich zu dem Thema jetzt noch äußern kann. Ich meine, du hast mich eh schon so klein gemacht mit Hut, ja. Ich finde auch, wir brauchen mehr weibliche Politik. Ich
findest du das wirklich? Ich finde das so bemerkenswert. Also wir hatten 12, glaube ich, ne? 12 Bundespräsidenten bis dato und alles Männer. Und nächstes Jahr steht die Wahl wieder an und es ist gesucht, der Nachfolger von Steinmeier. Und jetzt sind sich alle einig, es muss eine Frau werden.
Aber das ist das Hauptkriterium.
Aber ich denke mir immer, warum kann es, also es kann ja eine Frau werden, aber warum ist denn nicht das Kriterium, es muss jemand Kompetentes werden?
Also das Erste, was interessant ist, habe ich auch sofort gedacht. Also Angela Merkel ist irgendwie so rausgerutscht. Ich habe mit einer Freundin diskutiert, die beim Spiegel ist. Genau dazu, die kam ja auch so eingeflogen. Ja, also endlich mal sozusagen ein Zeichen der Ermutigung für Frauen, dass Frauen auch was in der Politik zu sagen hätten.
Das ist ein Scherz.
Und dann sage ich, sag mal, wie hieß nochmal die Bundeskanzlerin, die da vor dem Olaf Scholz war? Andreas Merkel? Also die ist
angelost.
Die ist irgendwie das S. Die wird dann so weggewischt, das ist gar keine Frau gewesen.
Das ist
ja
doch bodenlos.
Ja, ich maß mir da kein Urteil an, ja. Das ist euer Ding. Also ich habe mich, wie gesagt.
Nee, da bin ich sehr, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Die ist entweiblicht worden, offenbar.
Ja.
In der Wahrnehmung. Und jetzt werden eben lauter Kandidatinnen genannt, ne?
Ja.
Wen habe ich gelesen? Der Spiegel hat auch da so eine, ist das als erste ins Rennen gegangen. Hat
Angelos Merkel.
Angelos Merkel. Haben sie so eine Hitliste aufgestellt. Ganz oben war, wie heißt die noch? Janina Kugel, glaube ich.
Ja, genau.
Sein?
Janina Kugel.
Die war mal die
Personalchefin bei Siemens.
Ist die aber mittlerweile auch nicht mehr.
Nö. Die ist jetzt Unternehmensberaterin irgendwie.
Dann war Nummer zwei, die kommt immer.
Juli C.
Nee, die andere. Frau Almendinger.
Die kannte ich nicht.
Frau Almendinger ist Soziologin und die ist Sozialdemokratin und weiß immer, du brauchst, also wenn du jetzt ein Zitat brauchst, warum das total wichtig ist in der Corona-Zeit, dass wir uns alle einschließen, am besten auch für Jahre. Julia Almendinger ist deine Frau, ja?
Jutta.
Also Jutta. Jutta. Oh Gott, Jutta. Die ganz oben und dann?
Juli C., die Schriftstellerin.
Juli C.
Die fände ich allerdings eine ganz coole Besetzung.
Ja, die wird's nie.
Aber warum nicht? Die sagt wenigstens, was sie denkt.
Das hat man auch, glaube ich, schon, als da diese beiden Taz-Leute vor Weihnachten so ins Brandenburgische Land eine Exkursion angetreten hatten, ja, um Juli C. auf ihrem Bauernhof zu besuchen.
Weiß ich nicht mehr.
Die hat da irgendein Herrenhaus gekauft, ganz weit JWD. Ja, haben sie erstmal verfahren, dann ist das Handy ausgefallen, da kriegten die schon Angst, ne? Dann kam Juli C. um die Ecke, um sie zu schützen, ja, von den ganzen AfDlern, die schon so geguckt haben. Tatzler, ja. Ja, und dann geht's auch sofort gleich los. Also sie säß da ja in Brandenburg. AfD-Anteil, glaube ich, 35%.
Mhm.
In dem Ort, in dem sie lebt, AfD-Anteil 57%.
Ach, okay.
Das ist sozusagen das Herz des Bösen, ja. ob sie das nicht auch krass findet.
Nö,
und sie dann
sie
so,
nicht.
Nee, was ist daran krass? Ja, aber die wählen doch alle AfD. Und sagt sie, ja, ich kenne da meine Nachbarn. Also, das seien jetzt keine Verfassungsfeinde aus ihrer Sicht. da hätten auch noch nie jemand vom Dorffest was Verfassungsfeindliches geäußert. Die hätten einfach nur die Schnauze voll.
Aber deswegen ist sie doch die Richtige. Die ist, die ist übrigens SPD-Mitglied, überraschenderweise.
Ja,
und sie ist ehrenamtlich Verfassungsrichterin in Brandenburg außerdem. Das heißt, die hat auch noch einen juristischen Hintergrund, ist auch nicht so schlecht. Und sie hat, ich weiß nicht, wann sie das mal gesagt hat, dass die Brandmauer, dieses Experiment sei gescheitert und man müsse das anders lösen.
Ja, aber das spricht doch alles gegen sie aus Sicht des Establishments.
Aber finde ich gar nicht. Das ist doch endlich mal ein anderer Diskurs.
Ja, aber ja.
Sie schreibt nur gerne mal Leserbriefe.
Pass auf, ich warte jeden Tag auf die Einladung für uns beide, dass wir also jetzt Delegierte der Bundes, wie heißt das denn eigentlich? Delegiertenkonferenz, Bundespräsidenten-Delegiertenkonferenz werden. Also es wird
die Bundesversammlung.
Bundesversammlung heißt das Ding, genau. Ja. Dass wir dann auch unser Votum abgeben können. Aber komischerweise ist die Einladung nicht angekommen bei dir.
Nee. Ja, mich kennt ja keiner. Wenn, dann kommt die eher bei dir rein. Nee.
Also insofern, Julie C. glaube ich nicht dran. Ich weiß nicht, wen gibt's da noch?
Julia Klöckner, die sich ja jetzt total coole Karriere irgendwie, die war ja mal Ministerin und keiner hat sie wirklich ernst genommen. Und jetzt als Bundestagspräsidentin macht sie gar keine schlechte Figur, finde ich.
Ja, aber die hat ja schon Posten.
Ja, aber der wäre noch höher. Das ist der Einzige, der noch höher wäre.
Ja, darum heißt es ja jetzt, damit wir die Frauen in der Politik sichtbar machen, das höchste Staatsamt. Weil wir wissen ja, also, ob Bundeskanzlerin, darauf kommt es überhaupt nicht an. Also sozusagen, die wahre Macht ja liegt im Schloss Bellevue.
Aber das, weißt du was, eigentlich ist es total lächerlich. Der Merz könnte doch hier seinen Ladenhüter mal in den Ring werfen. Diesen Günther Krings ohne Haar. Der wäre doch auch was, oder nicht?
Nee, Mann.
Ja, aber der kann sich doch Selbstbestimmungsgesetz als Frau lesen.
Das war genau das, was mir als Gegenargument auch mein Freund Hasnain Kasim vorgetragen hat. Der hat sich nämlich gesagt, ich bin auch da, ja, Hasnain. Ja. Und dann habe ich geschrieben, nee, Hasnain, du bist keine Frau. Antwort sofort.
Wer sagt das?
Exakt. Woher willst du das wissen?
Ja.
Also ich sehe da große Chancen, in der Tat, also auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz vielleicht nochmal nach vorne zu treten.
Jetzt
wenn,
muss
das, wenn das schon Maler Svenja Liebig kann, dann.
Richtig. Mhm. Richtig. Und Maya T. Und wer nicht alles. Aber jetzt muss ja Schloss Bellevue sowieso erstmal renoviert werden.
Ja, das habe ich auch gelesen. 600 Millionen Euro?
Nicht mal, noch mehr. Also 600 Millionen für die Renovierung und dann irgendwie 70 Millionen Rücklage und nochmal 188 also, als Risikoreserve. Also es sind 850 unterm Strich.
8 Jahre lang? Mhm. Das Ding ist ja, glaube ich, in Betrieb gegangen, 94.
Genau.
Ja, da haben sie schon mal grundsaniert.
Da war es ja der
Amtssitz. Also, daraus kann man erkennen, in Deutschland ist das sozusagen der Lebenszyklus eines Hauses nach 30 Jahren beendet.
Kürzer. Ich habe extra nachgeguckt. 2004, 2005 wurde es das erste Mal grundsaniert. Das war kürzlich.
Dann, was müssen sie jetzt machen? Süddeutsche hat das alles aufgelistet.
Nur Notwendiges.
Ja, die Geschossdecken, da gab es Korrosionsschäden, okay.
Klimaneutral.
Ja, die Fenster genügen nicht mit den erhöhten Sicherheitsanforderungen und manches mehr. Ja gut, so kann man sich das Leben auch schwer machen. Ein Freund von mir ist in der Bauindustrie. Mhm. Der sagt, naja, warum ist das Bauen bei uns so affenartig teuer? Weil zum Beispiel eine Geschossdecke in Deutschland doppelt so dick ist, wenn du alle Auflagen erfüllt hast, wie in Frankreich. Ich habe nicht das Gefühl, dass in Frankreich, also wenn du den Boden betrittst, in Lebensgefahr schwebst, weil du ständig bumm reinfällst ins große Loch. Sondern wir haben also, das ist EU-Norm einmal natürlich normale Standard-Betondecke. Hm. Und dann kommt bei uns eben plus drauf. Also Trittschalldämmung doppelt, ja. Dann irgendwelche Umweltauflagen, so dass du eben am Ende bei 23 Zentimeter bist und in Frankreich bei 12. So, und das kostet.
Ja, klar.
Und deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, rückt der Traum vom eigenen Heim
in weite Ferne.
In immer weitere Ferne. So, und deswegen sind die jetzt auch mit so einem suchenden Auge durch das Schloss Bellevue gegangen und das Nebengebäude, das ist noch neuer, da wo die ganzen Beamten sitzen, mhm, und haben gesagt, nee komm, das geht ja gar nicht mehr. Sofort dicht gemacht.
Der Irre.
Ja.
Aber die gute Nachricht ist, dass es dann Frank-Walter Steinmeier nicht mehr machen muss.
Mit den rehbraunen Augen.
Hat der? Der Bundes-Uhu? Ich dachte, der hat so blaue.
Hat der blaue Augen?
Ich weiß gar nicht, ich habe mich noch nie so damit befasst.
Braunes Haar und rehbraune Augen.
Sehr schön. Wir kommen jetzt zu unserem dritten Thema.
Kulturfreiheit in Deutschland ist bedroht, ne?
Sehr.
Ja, also Die Berlinale ist ja gerade vom Stapel gelaufen.
Mit Ansage wieder Pali-Aufmärsche, Antisemitismus auf der Bühne. Man hat es doch kommen sehen.
Jetzt ist unser Kulturstaatsminister dran, die Berlinale Chefin irgendwie zu kündigen, Tricia Tattel. Mhm. Ich finde ja alle, sie können alles machen, was sie wollen. Mir ist das total egal. Was mich so triggert, ist erstens natürlich, dass alles immer mit Staatsgeld. Also ich meine, wir finanzieren diese Chose da mit 12 Millionen. Da kommen die jetzt immer mit Kunstfreiheit ist gefährdet. Ich bin total für Kunstfreiheit. Ich finde wirklich, man sollte die Kunst auch mal in Deutschland befreien von der dauernden Korruption, ja, durch Staatsgeld.
Ja,
das wäre doch mal. Das wäre mal ein Schritt für mehr Freiheit in Deutschland, ja? Weg mit der Staatsknete, ja, die euch einengt, ja, und einzwängt. Ne? Also weg mit diesen Fesseln. So denken die natürlich nicht. Da war dann wieder auch so ein Typ auf der Bühne.
Ja.
Wie heißt der noch? Abdallah Al-Khatib. Also der hat den Nachwuchspreis bekommen für einen Film Chronicles from the Siege. Wenn man es klein geht. Hat mich natürlich interessiert, wie hat der denn Typ, der hat dieser Typ den Film finanziert, ja? Ist das wieder europäisches Geld oder deutsches Staatsgeld? Nee, in dem Fall Doha Film Institute, also das ganze Geld kam aus Katar. Gut, der kriegt also den Preis, stellt sich auf die Bühne und sagt, also, wir werden uns an jeden erinnern, der an unserer Seite stand, und wir werden uns an jeden erinnern, der gegen uns war.
Mit einem Pali-Tuch, mit einer Pali-Flagge und vor allem gegen uns. Er hat gesagt, Deutschland unterstützt den Genozid in Gaza. Das war der Vorwurf.
Ich bin ja in Hamburg groß geworden. Also ich habe das noch so gelernt. Der Typ ist natürlich seit 2019 bei uns. Er kommt irgendwie aus Damaskus.
Ja.
Flüchtling, dass du eigentlich deine Gastgeber nicht beleidigt und bedrohst, sondern mal Danke sagst, wenn sie dich seit 2019 durchfüttern. Aber wie gesagt, eher so, also wir werden uns an jeden von euch erinnern, ja.
Den hätte ich sofort nach Sprengstoff gehört. Ja,
das ist so ein Hosentaschen natürlich auch. Escalero. Der kriegt ja auch nichts hin.
Also dann Hosentaschen-Escalero.
Mescalero. Also. ja gut, also er träumt vom großen palästinensischen Filmfestival. Da habe ich gesagt, das große palästinensische Filmfestival, von dem du träumst, das gibt's doch schon. Das heißt Berlinale.
Ja, das stimmt.
So.
Das stimmt. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Dass Wolfram Weimar, unser Kulturstaatsminister, hat doch bei seinem Amtsantritt gesagt, genau sowas wird es nicht mehr geben und es hat sich nichts geändert.
Na gut, das kannst du ja auch nicht, also das kannst du ja nicht kontrollieren, dass da nicht einer mit einem Pali-Schal kommt.
Ja doch, aber Entschuldigung, der hat schon Tage zuvor mit der Pali-Flagge und dieser Tricia Tattel hier posiert. Ich frage mich, warum die Jury so einen Trottel überhaupt auszeichnet. Ganz ehrlich, sowas brauchen wir in unserem Land einfach nicht. Da bin ich eiskalt.
Ich bin ja für die Kunstfreiheit.
Ich bin dafür, dass ich...
Also ich finde, das sollte halt nicht immer so Hand in Hand gehen, weißt du? Große Aufrufe als Kulturschaffender, ja, heißt das ja heute. Und gleichzeitig Subventionsempfänger. Also wenn du ins Kleingedruckte kommst, findest du halt immer, das geht natürlich synchron, ja, Hand in Hand. Also genau. Kulturschaffend plus Subventionsempfang, so. Das ist das Einzige, was ich mir wünschen würde, aber dazu wird es natürlich nicht kommen. Im Gegenteil, unser famoser Herr Weimar hat doch noch die Filmförderung extra verdoppelt.
Siehst du? Das ist doch enttäuschend. Ich finde, der Einzige, der Rückgrat gezeigt hat, war unser Umweltminister, Carsten Schneider.
Ja.
Noch nie in Erscheinung getreten,
nein.
Aber während dieser Pali-Rede.
Aber jetzt mit Abgang.
Aber jetzt ist er aufgestanden aus dem Saal raus und dachte ich mir, das ist jetzt mal Rückgrat.
Wim Wenders, der große Regisseur, der war ja diesmal Jurypräsident der Berlinale. Er wurde die ganze Zeit also gelöchert. Also wie er dazu stehe, zu Gaza und dem Genozid in Gaza. Ich dachte übrigens, das Thema ist irgendwie durch jetzt. Aber
ich
gut.
Dachte auch.
Und dann sagte er, naja, also er finde jetzt seine persönliche Meinung zu Gaza jetzt nicht so wahnsinnig interessant, dass er die mit der Weltöffentlichkeit teilen müsse. Und es finde jetzt auch, dass nicht die erste und vordringlichste Aufgabe von Kunst sei, politische Statements abzugeben. Riesenempörung, ja. Diese Obernervensäge aus Indien. Wie heißt sie noch?
Ich weiß es nicht.
Roy, wie heißt sie mit Vornamen? Könnt ihr mal gucken?
Roy?
Roy heißt sie doch. Ich will sagen Anushka Roy.
Das hört sich ja russisch an.
Komm, wird jetzt gerade geklärt. Abgesagt, also in Termin bei der Berlinale abgesagt. Die große Schauspielerlegende Javier Bardem abgesagt, ganz empört.
Aber du bist natürlich schon ein guter Schauspieler.
Ja, aber was veranlasst Schauspieler zu glauben, Die Welt hart, halte den Atem an, wenn sie sich zu Gaza äußern.
Ja, keine Ahnung.
Die sollen doch ihre Filme machen, die sollen ihre Tonne an Geld verdienen, aber uns doch ihre politischen Bekenntnisse ersparen. Übrigens genau das, was Ricky Gervais, einer meiner ganz großen Helden, ja, bei seiner letzten Golden Globe-Verleihung gesagt hat. Stand da oben grinsend, ne? Take your fucking little awards, ja? Yeah? Praise your mom and God. Und verzieht euch und erspart uns eure politischen Bekenntnisse.
Ja, und wie oft hat der das moderiert?
Das war, Dexman, das war das letzte Mal.
Da weißt du Bescheid.
Hat sich halt mit dem großen Fuck you verabschiedet gehabt. Und alle so bedröppelt im Publikum, ja? Weil, also ein bisschen lustig machen darfst du dich ja, aber...
Nicht über die Falschen.
Und jetzt also natürlich ihnen zu zeigen, diese Pose zu nehmen, ja, sich da vorne hinzustellen. Und da wären wir schon wieder bei Billie Eilish. No, there is no one illegal on stolen land. Ich weiß gar nicht, wie ist das ausgegangen eigentlich? Der Tongva-Treib hat doch ja, jetzt geklagt, ne?
Du kommst halt vom Hundertsten ins Tausendste. Und der Tongva-Treib
heißt, wir tragen jetzt nach, die heißt nicht Anushka Roy, die heißt Arundhati Roy. Aber sie äußert sich ein bisschen, als ob sie Anushka heißen würde.
Gut, haben wir das auch geklärt?
Ja.
Wir brauchen übrigens noch Gewinner und Verlierer.
Na gut, die Verlierer sind doch die armen Menschen, die da in dem Lufthansa-Flieger in München saßen über Nacht, ne?
Weil das ist nicht mehr eine krasse rauskam. Geschichte. Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Wenn ich das gewesen wäre, ich hätte Panik bekommen.
Ich meine, du sitzt da nachts um 11, es geht nicht los, Schneefall.
Im Flieger, am Startfeld.
Und nicht in Timbuktu oder Vladivostok. Du sitzt auf einem der beiden Lufthansa-Hubs. Gibt es München und Frankfurt. Du ernährst dich dem magischen Zeit. 24 Uhr, wo der Flughafen, also, ja, wie wir wissen, in den Schlaf fällt.
Genau, da gibt es ein Flugverbot in der
logisch,
Regel.
Aus Umweltgründen und allem mehr. Es schneit und schneit. Und irgendwann sagt der, es ist dann 2 Uhr nachts, der Pilot, ja, sorry, also wir haben auch jetzt uns die Finger wund gewählt, aber es kommt auch kein Busfahrer mehr. Und das war ein Flieger, der sollte nach Kopenhagen gehen. Das war jetzt
eine
auch nicht,
Stunde Flug, weißt
du? Das war auch nicht ein Überseeflieg. Die hatten also keine Decken an Bord, die hatten kein Proviant an Bord, die hatten keine Kissen. Und dann bist du eingesperrt bis morgens, glaube ich, um 6 in diesem Flieger gesessen.
Stell dir mal vor, da sind ältere Leute, die vielleicht Medikamente nicht mit an Bord haben, weil es so ein kurzer Flug ist. Ich finde das, also, und dann sagt der Flughafen München.
Ja, was sagte der?
Dass er sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, wo ich mir gedacht habe, euer Ernst? Oder Lufthansa hat sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. Unannehmlich ist, wenn das Klopapier ausgeht, aber das?
Ich habe mich gewundert, dass da keiner, die haben ja alle Handy, dass das gerade mal Rabatz gemacht hat.
Das verstehe ich.
Und zum Beispiel auch mal die Polizei angerufen.
Ja, hätte ich auch.
Und war mal 110, ich bin hier eingesperrt. Geiselnahme holt mich heraus. Lufthansa-Geiselnahme.
Dieser ganze Flughafen macht dicht. Die Busfahrer fahren nach Hause. Yeah. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Dann mach doch die Tür auf und lass die Leute laufen.
Ja, das ist nicht erlaubt. Das habe ich auch gelesen.
Ich hole so einen Gabelstapler und hole die alle ab.
Das ist nicht erlaubt. Ja, das hätten sie natürlich so in Eigenregie machen können.
Mein Gott.
Aber also die Notrutsche darfst du natürlich nicht betätigen.
Weil?
Weil du dann auf dem Flughafenfeld stehst. Das ist wahrscheinlich hoch illegal. Ja, so. I don't know. Gut, das zeigt natürlich auch das Versagen. Ich weiß auch nicht. Auch das Versagen des Landes. Es ist so ein bisschen, das ist wie mit dem Salz in Berlin.
Also ja, aber jetzt passiert es in Bayern. Also da finde ich es dann noch schlimmer.
Ja, da muss ich auch mal sagen, die Einsteige kommen näher. Also jetzt habe ich auch zum ersten Mal Schiss gekriegt. Ich dachte auch, also gut, Berlin, das wissen wir, Failed State. Aber wenn jetzt also...
Ja, angeblich soll es Konsequenzen geben.
München Erding,
sagt der Tourismuskoordinator der Bundesregierung.
Wer ist das denn?
Christoph Ploss aus Hamburg.
Christoph Ploss, ist das der von der CDU?
Ja.
Hat der nicht auch mal so Sätze gesagt mit drehbraunen Augen, wo es dann auch Schwierigkeiten gab?
Ist das so?
Mal checken.
Das ist eigentlich ganz in Ordnung.
Ja.
Und wer ist unser Gewinner oder unsere Gewinnerin?
Naja, die Annalena natürlich.
Hat doch wieder Annalena, so die spielt doch gar keine Rolle mehr.
Na. Die ist ja auf Wahlkampftour jetzt, eine eigene Sache. Also das Engagement als Präsidentin der Generalversammlung der UN tritt ja eher dem Ende entgegen.
Ach, ist es schon wieder zu Ende?
Ja, im September ist vorbei. Und ja, schnell verfliegt die Zeit. Naja, und sie kämpft jetzt Anschlussverwendung. Also sie würde wahnsinnig gerne jetzt Präsidentin werden, so hat sie sich auch bei Sandra Maischberger vorgestellt. Also ich sitze ja hier als die Chefdiplomatin der Vereinten Nationen.
Das ist nicht dein Ernst, gut, das habe ich nicht gesehen.
Ja, diesen Hang zum Höheren, das hat sie ja immer schon gehabt. Also so ein bisschen den Lebenslauf, so ein bisschen, ne? Spice up your Bio, ne? Oder so. Das war ja immer so ihr Ding. Also ich bin ja die Chefdiplomatin, ich stehe hier als Chefdiplomatin der UN. Da war wieder so fabelhafte Sachen dabei, wie als sie gehört habe, dass da Donald jetzt nach Grönland greife, dem kleinen armen Grönland, habe sie gesagt, stopp, das ist doch auch EU, habe sie gesagt. Dann Frau Maischberger, ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, sagt Frau Maischberger, Grönland gehört nicht zur EU.
Nee. Die sind schon in den 80ern aus dieser europäischen Gemeinschaft ausgetreten.
Nein, die Dänen.
Also die gehören zu Dänemark, aber trotzdem, das ist irgendwie kompliziert.
Das ist ja letztlich Kolonialgebiet gewesen der Dänen.
Aber sie kommt doch vom Völkerrecht, das muss sie doch wissen.
Also, und warum ist sie jetzt meine Gewinnerin? Weil, wenn die Annalena nicht mehr da ist. Ich meine, wer versorgt uns mit dem Kobold als seltenem, ja, als seltener
Erde.
Als seltener Erde oder was da noch? Dem Speck der Hoffnung, ja?
The Bacon of Hope,
ja?
Statt Beacon.
Oder ja, der 360-Grad-Wende, die Putin jetzt hinlegen müsse, um den Krieg zu beenden. Ich finde es großartig.
Ja, die ist schon
und
entertaining.
Eben,
ja.
Und eben jetzt Grönland als assoziiertes Mitglied Vollmitglied der EU. Insofern passt sie eigentlich auch zu den Vereinten Nationen ganz gut.
Die jetzt bald keine Rolle mehr spielen, weil ja Donald Trump diesen Friedensrat ins Leben gerufen
das
hat.
Machen
ne?
wir nicht, das machen wir nächste Woche. Wie heißt diese Kolumne bei der Zeit? Prominent ignoriert. Da fällt für mich jetzt der Friedensrat und auch the State of the Union Address des amerikanischen Präsidenten drunter.
Dann weiß ich nicht, was ich noch sagen soll. Wie gehen wir denn raus?
Mach einfach Cut.
Okay. Dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann.